Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1. Karukora. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenharts Geheimnis erzählt. Zweites Kapitel: Die Familie des Märchenerzählers. Der Rosengarten war der erleuchtete Sohn des Fleischbällchens, der wiederum war der Enkel des Richtblocks. Auf die glorreichen Jahre des Rosengartens folgte die Regentschaft des Gerechten im Brokatkleid. Von dem ging der Falkenthron an und dann kam »Jadal woi net!« Selin fluchte leise, damit ihn sein Tantchen nicht hörte, die sich nicht davor scheute, ihm, einem erwachsenen Mann von immerhin schon beinahe 19 Jahren, für solche Schimpfwörter den Mund mit Seife auszuwaschen. Aber er hatte schon wieder den Ehrentitel des 16. Herrschers der Adin-Dynastie vergessen. Auf diese Weise würde er seine Prüfungen nie bestehen. »Wasch die Goza Donkwe«, ergänzte er und warf einen furchtsamen Blick zur Tür, die zu ihm aufs Dach führte. Aber Tante Sirtis hatte ihn wohl nicht gehört. In Karukoras drückend schwülen Sommermonaten, in denen die Luft zu kochen schien und das Atmen in den Lungen schmerzte, erfüllten die eng beieinander stehenden Häuser der Stadt andere Zwecke als im Winter und an den kühleren Orten der überlebenden Länder. Sie warfen bei Tag ihre Schatten in die Innenhöfe und boten in der Nacht auf ihren Dachterrassen einen erhöhten Schlafplatz unter den Sternen. Aber niemand hielt sich länger als nötig zwischen den stickigen Lehmziegelmauern im Inneren der Häuser auf. Das Leben der Menschen spielte sich vollständig im Freien ab. In den kleinen quadratischen Höfen und rückwärtigen Gärten abseits der staubigen Gässchen, die sich durch die Häuserreihen schlängelten. Hier wurde versteckt hinter hohen Mauern und gelbbraunen Häuserfronten unter weißen Laken und Lauben gearbeitet und gegessen, geschlafen, geliebt, geboren und gestorben. Die einzige Ausnahme von dieser Regel machte der gewaltige Elfenbeinpalast, der Regierungssitz und Wohnstätte des namenlosen Herrschers und seines ausufernden Hofstaates war. Er überragte am östlichen Ende des Stadtteils Karus, dessen verwirrendes Gassenlabyrinth mit seinen 1000 roten Dächern, Balkonen, Terrassen und kleinen Marktplätzen. Die Räume des Palasts wurden durch ein kompliziertes System von Kanälen und künstlichen Wasserfällen, Brunnen, Becken und Teichen gekühlt. Das dazu nötige Wasser leitete man aus dem auch im heißesten Sommer niemals versiegenden Fluss Marat, in dessen Mündungsdelta die große Stadt im Hinterland der Südmeerküste lag. Das Wasser wurde in unterirdischen Kavernen, die praktisch den gesamten Palast unterkellerten, gereinigt und mit Eis abgekühlt. Auf eigens dafür konstruierten überbreiten Schiffen schafften Händler ihre kalte Ware in Blöcken aus dem fernen nördlichen Helmgebirge herbei, das sich hinter der toten Wüste in eisige Höhen erhob und auf dessen Berghängen ewige Gletscher funkelten. Doch nur wenige Auserwählte kamen in den Genuss dieser Erfrischung, die der Palast seinen Bewohnern und Besuchern bot. Den meisten ging es wie dem jungen Selin, der von seinem erhöhten Platz aus ab und an seinen Blick von den Büchern und Notizen hob und ihn neidvoll hinüber zu den spiegelnden Dächern des Elfenbeinpalastes warf, die durch ihre besondere Konstruktion nur wenig Wärme ins Innere ließen. Wie alle schwitzte er dabei aus allen Poren und versuchte, sich so wenig wie möglich zu bewegen und den stechenden Strahlen der Sonne aus dem Weg zu gehen, die schon so früh am Morgen auf ihn herabstrahlte, als habe sie eine persönliche Rechnung mit ihm offen. Selbst der Syris, ein Seitenarm des Marat, der von sprichwörtlich 100 Brücken überquert wurde, es waren exakt 36 Brücken, denn Selin hatte sie gezählt, und der das Stadtviertel Karus in zwei Hälften zerschnitt, er war zu einem schmalen, nach Kloake stinkenden Rinnsal zusammengeschmolzen. Selin war mit einem Öllicht und einem Stapel Büchern in den Händen, lange vor Sonnenaufgang auf die Terrasse des würfelförmigen, einstöckigen Wohnhauses gestiegen, das er mit seinem Großvater Alis und Tante Sirtis bewohnte. Es war selbst um diese Uhrzeit, wenn die Sterne über der großen Stadt funkelten und aus der weiten Ferne das Grollen und Donnern der Ebenen des ewigen Krieges erschollen, eigentlich nicht kalt, nicht einmal kühl, aber ab und an wehte doch ein Wind von der toten Wüste heran, bewegte die Dunstglocke über der Stadt und vertrieb die fauligen, abgestandenen Gerüche, die tagsüber die heiße Luft schwängerten. Es war der beste Ort und die beste Zeit für ihn, sich auf das Al-Bekir vorzubereiten, die große Staatsprüfung, an der er am Ende des Sommers teilnehmen wollte. Außerdem konnte er von dort oben jederzeit hinüber zum Haus des Kaufherrn Cecek Binsa sehen und sich nach dem Mädchen sehnen, das ihr Vater hinter einem hölzernen Fenstergitter im zweiten Stock über seinem Laden verbarg. Diese Prüfung, deren Bestehen eine sichere Anstellung als Beamter oder Palastbediensteter auf den Inseln, in den Provinzen am Meer oder direkt in der Stadt sicherte, benötigte Jahre der Vorbereitung und wurde von höchstens 25 von 1000 Bewerbern bestanden. Eine Unzahl von Gesetzestexten und Kommentarbänden, die ganze Regale in den Bibliotheken füllten, mussten auswendig gelernt und in eigenen strengen Regeln unterworfenen Aufsätzen wiedergegeben werden. Dazu wurden lückenlose Kenntnisse in der fast 2000-jährigen Geschichte des Reichs verlangt, mathematisches und wirtschaftliches, astronomisches und astrologisches Wissen abgefragt. Endlich verlangten die Al-Bekir-Prüfer auch noch ein geschmackvolles, in den Traditionen des Reiches gehaltenes poetisches Werk von den Bewerbern und zu guter Letzt mussten sie auch noch ihre Kochkünste beweisen. Zumindest die letzten beiden Prüfungsinhalte würden dem ehrgeizigen, aber nicht gerade fleißigen Selin keine Schwierigkeiten bereiten, denn er hatte oft den Erzählungen seines Großvaters gelauscht und sich in den Küchenkünsten von seiner Tante ausbilden lassen. Freilich hatte er in seinem Alter nur wenige Chancen, den fünftägigen Prüfungsmarathon mit Erfolg hinter sich zu bringen. Die meisten Kandidaten hatten ihr 40. Lebensjahr längst hinter sich gelassen und hinter ihnen lagen auch schon Jahrzehnte des intensiven Studiums und des Memorierens. Dem jungen Selin hingegen gelang es nur selten, die staubtrockenen Rechtskommentare der Altvorderen zu studieren, ohne bereits nach ein, zwei Seiten voller staubtrockener und ihm vollkommen unverständlicher Sätze friedlich einzuschlummern. Dennoch wollte er unbedingt in diesem Jahr das Al-Bekir bestehen, denn zweimal war er bereits durchgefallen und er konnte die Prüfung in diesem Jahrzehnt nur noch ein einziges weiteres Mal ablegen. Inzwischen war die Sonne hoch über den Horizont gestiegen und schleuderte ihre Strahlen wie brennende Speere fast senkrecht auf die unter ihrer Wut kochende Stadt, in der die Schatten von Minute zu Minute knapper und kostbarer wurden. Selin hatte es sich zwar auf seiner Liege unter einem Sonnensegel gemütlich gemacht, aber die stehende Hitze machte ihn schläfrig. Ihm wollte einfach nicht gelingen, sich die Liste mit der Abfolge der Herrscher der vor 480 Jahren untergegangenen Adin-Dynastie einzuprägen, die in den 264 Jahren ihrer Regentschaft über Karukora stolze 24 Namenlose hervorgebracht hatte. Einige, wie auch der Nachfolger des Gerechten im Brokatkleid, der ihm einfach nicht einfiel, hatten allerdings nur wenige Monate regiert. Es machte die Sache auch nicht leichter, dass sich die Autarchen traditionsgemäß nur durch ihre Beinamen unterschieden. Denn sie waren alle namenlose Herrscher. Eine schier endlose Reihe von Despoten, die Kontinuität und Unsterblichkeit bedeuten sollte, Dynastie für Dynastie, bis zum heutigen Tag, der die segensreiche Regentschaft des Unterwerfers beleuchtete. Möge ihn die tränenreiche Mutter mit einem langen Leben, mit Schlachtenglück und vielen männlichen Nachkommen beschenken. Also noch einmal ganz von vorne. Mit dem Gründer begann 5134 nach dem Sturz des bleichen Mani die dynastische Reihe der Adin. Auf ihn folgten der Sohn, der Würzige, der Gespaltene, der Edelstein und der Kriegerische und weitere 18 Ehrentitel der eher mediokren und recht bedeutungslosen namenlosen Herrscher jenes ziemlich glücklosen Geschlechts, auf das nach einem kurzen Bürgerkrieg die noch heute regierende Bischra-Dynastie folgte. Mit der Besteigung des Falkenthrons durch deren ersten Namenlosen, dem gelben Fuchs der Wüste, hatte übrigens das Jahr 1 der modernen Zeitrechnung Karukoras begonnen. Doch zurück zu den Adin. Der bekannteste und bedeutendste unter ihnen war der Prächtige gewesen, der in seiner langen Regentschaft die ersten Hallen des Elfenbeinpalasts errichten und die Häfen von Karukora zu ihrer heutigen Größe ausbauen ließ und mal wieder die vor der Küste liegende Insel Artmar eroberte, die nur wenige Jahre später von einem seiner Nachfolger, die Silberbirke genannt, erneut an die Barbaren aus dem Westen verloren wurde. Aber hatten zwischen dem Prächtigen und der Silberbirke zwei oder drei namenlose Herrscher geherrscht? Selin grübelte und schlief ein. Eine Stunde später weckte ihn Tante Sirtis. Sie brachte ihm ein frisches, außerordentlich süßes Gebäckstück auf seine Terrasse und dazu einen dampfenden schwarzen Kaff.
»Und, wie geht es meinem fleißigen Studenten heute?«
fragte sie lauthals lachend und präsentierte ihre prächtigen blütenweißen Zähne, die trotz ihres Alters und ihrer Fresssucht noch vollständig waren. Dieses Lächeln war das letzte Überbleibsel der einst legendären Schönheit der altgewordenen Frau.
»Lernst du auch fleißig, mein Augenstern?«
Selin fuhr sich müde über die Männerglatze. Dann kratzte er sich ausgiebig in den wenigen widerspenstigen Haaren, die ihm zu seinem Leidwesen nur spärlich unter dem Kinn wuchsen.
»Ach, Tantchen, das ist lieb von dir«, antwortete Selin ausweichend und sprang auf, nahm das Tablett mit dem kleinen Imbiss an sich und stellte es zur Seite auf den Rand der Mauer.
Selin war ein gerade gewachsener, dunkelhäutiger junger Mann, dem viele Mädchen des Viertels je nach Charakter schmachtende und herausfordernde Blicke zuwarfen. Sie wussten nicht, dass sein Herz schon längst an Semira vergeben war, die bildhübsche Tochter des reichen Kaufmanns Cecek Binsa, und dass diese Liebe längst heimlich erwidert wurde.
»Ah, heute will es nicht so recht. Das ist kein Tag zum Lernen. Mir schwirrt echt der Kopf vor lauter Namen. Ich denke, ich werde meine Bücher zusammenpacken und mit ihnen zum Fluss hinuntergehen.«
»Und sie ungeöffnet vom Baden wieder heimschleppen«, warf Sirtis spöttisch ein. Selin stimmte in das Lachen seiner Tante ein und umarmte die Schwester seiner früh verstorbenen Mutter Irta, die neben Alice, dem uralten Geschichtenerzähler, seine einzige noch lebende Verwandte war. Seinen Vater hatte Selin nie kennengelernt und über ihn wurde im Familienkreis auch nicht gesprochen. Irta war früher Dienerin im Elfenbeinpalast gewesen und als sie ihre Schwangerschaft nicht länger verbergen konnte, war sie eines Tages von dort mit Schimpf und Schande verjagt worden. Sie war mit gesenktem Haupt zurück zu ihrer Schwester und ihrem Vater gegangen und bald nach der Geburt ihres ungewollten Kindes gestorben. Aus Kummer, wie ihm Sirtis einmal verraten hatte. Ob Selin der Bastard eines Palastbediensteten oder eines Wachsoldaten oder gar eines Mitglieds der Herrscherfamilie war, wusste niemand zu sagen. Irta hatte ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Alles, was ihr außer ihrem Kind von ihrer Liebesaffäre geblieben war ein kleiner goldener Anhänger gewesen, der die Form eines Bärenkopfs hatte und nun an einem Lederband um Selins Hals hing. Die schöne Tante Sirtis jedenfalls hatte sich nach Irtas Tod des verwaisten Säuglings angenommen, schlug alle Heiratsanträge in den Wind und wurde zu Selins zweiter Mutter. Über der täglichen schweren Arbeit im kärglichen Haushalt ihres Vaters und den unbarmherzigen Strahlen der Wüstensonne wurde sie schnell alt und fett, und bald warf ihr niemand mehr bewundernde Blicke zu. Doch nie hatte sie darüber ihre fröhliche, warmherzige Art verloren und schien niemals den von ihrem Schicksal aufgezwungenen Lebensweg zu bedauern. Sirtis befreite sich aus der Umarmung ihres Neffen, des geliebten Kindes, das so schnell und von ihr fast unbemerkt erwachsen geworden war. Wohin waren all die glücklichen Jahre hingekommen, als er ihr noch am Rockzippel folgte und sie ihn hochnehmen und trösten konnte, wenn er sich die Knie aufgeschlagen hatte.
Und heute wird es nichts mit Baden. Auf uns wartet Arbeit. Dein Großvater ist eben vom Hamdala-Markt heimgekommen. Er hat dort wieder die Nacht auf dem Erzählerteppich verbracht. Und das in seinem Alter. Er sagt immer, auf dem Markt wird er die besten Geschichten erlauschen. Ich glaube, diese Nächte im Dreck der Straße bringen ihn noch ins Grab.
Sie schlug verzweifelnd die Hände über den Kopf zusammen.
»Aber er will ja nicht auf mich hören. Auf jeden Fall sitzt er jetzt unten in seinem Gemach und er hat nach dir verlangt.«
Selin war für jede Unterbrechung dankbar, die ihn von der Adin-Dynastie ablenkte. »Sag ihm, ich käme augenblicklich, wenn ich hier oben ein wenig Ordnung gemacht habe«, sagte er und nahm die Tasse Kaff in die Hand. Sirtis beugte sich etwas vor und ihre Stimme wurde leiser verschwörerisch.
»Er ist nicht allein. Muhar, der Stumme, ist bei ihm. Du weißt, er ist mir unheimlich. Er war schon als junger Mann nicht ganz bei Trost und seit seinem Unglück hat er wohl völlig den Verstand verloren. Aber die Alberbarmerin ist bei denen im geistig Armen. Was jedoch noch viel schlimmer ist. Väterchen hat mir den Auftrag gegeben, für uns alle Proviant einzukaufen. Ich soll für eine lange Reise packen und unbedingt morgen in der Früh damit fertig sein. Er hat mir nicht gesagt, warum. Mir gefällt das alles nicht, Selin. Was für eine Reise wollen wir unternehmen und wohin? Seit wann machen wir denn Urlaub? So einen Unfug können wir uns doch überhaupt nicht leisten. Mir scheint das alles so überstürzt wie eine Flucht. Rede du mit ihm. Finde heraus, was er mit dem Stummen plant.
Selin schüttelte erstaunt den Kopf. Der Großvater schien mir in den letzten Wochen und Monaten immer wunderlicher geworden zu sein. Obwohl sein Gedächtnis noch nicht gelitten hatte, schien doch das Alter langsam seinen Geist zu verwirren. Und was war das überhaupt für eine neue Schrulle von Alis, statt zu Hause in seinem Bett in einer Ecke des großen Marktes im Sitzen auf einem fadenscheinigen Erzählerteppich zu schlafen? Aber er wollte nicht schon wieder mit der Tante über dieses merkwürdige Verhalten tratschen, denn er war mit einem Mal abgelenkt. Er spähte über die Brüstung. Seine scharfen Augen hatten an einem undrücklichen Zeichen erkannt, dass auch seine geliebte Semira mit ihm zu sprechen wünschte.
Vom niedrigen Rand der Dachterrasse hatte er einen guten Blick auf das nur zwei Straßenzüge entfernte Wohn- und Handelshaus ihrer Eltern. Um den Gitterrahmen eines Fensters im zweiten Stock hatte die Tochter des Kaufherrn ein dunkelblaues Seidentuch geschlungen, das sich leicht bewegte.
Ende des ersten Teiles von Kapitel 2. Fortsetzung folgt. Dies war Teil 3 meines Podcasts Karakoro. Gelesen von Nikolaus Klammer. Die Musik stammt wieder aus den Händen von Heinz Christian.